I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport.
Herzlich willkommen zu Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Mein Name ist Daniel Lerche. Im Skispringen hat er wirklich so gut wie alles erreicht. Olympiasieger mit der Mannschaft. Weltmeister, mehrfach Gold bei der nordischen Ski-WM, deutscher Meister natürlich sowieso, dazu Sportler des Jahres und Gesamtweltcup-Sieger. Die Rede ist natürlich von Martin Schmidt. Martin, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo.
Hi, hallo.
Martin, so viele Titel, so viele Erfolge. Vorneweg mal eine relativ grundsätzliche Frage gleich. Worum geht's im Sport eigentlich sonst noch?
Ich glaube, dass man irgendwo seine eigenen Ziele erreicht und vor allem, dass man auch Freude hat an dem, was man tut. Das ist ja so die Grundlage. Man beginnt ja den Sport irgendwann als Kind mit einer wahnsinnigen Leidenschaft, mit einer Begeisterung. Und die sollte man sich immer bewahren, auch in Phasen, wo es vielleicht mal schlechter läuft, wo die eine oder andere Enttäuschung dazukommt, ist es auch nicht immer so einfach. Aber grundsätzlich, glaube ich, bleibt schon die Liebe zum Sport und ich hatte das Glück, eine sehr tolle Sportart ausüben zu dürfen und deswegen ist mir nie langweilig geworden.
Was würdest du sagen, was hast du dem Sport, deinem Sport zu verdanken?
Ach, relativ viel. Also ich bin, ich habe, glaube ich, ein sehr erfülltes Leben. Ich habe wahnsinnig viel erlebt und ich sage mal, irgendeine Sache auf Weltniveau ausüben zu können, ist schon was ganz Besonderes. Also davon träumt man ja irgendwo als Kind. Und ja, ich hatte wie viele andere einfach auch den Traum, irgendwann mal einen Sport professionell ausüben zu können oder auf höchstem Niveau ausüben zu können. Und den Traum konnte ich mir erfüllen. Und dafür bin ich schon dankbar. Und grundsätzlich will ich auch sagen, bin ich in der Phase schon auch irgendwo gewachsen, hat mich entwickelt. Also man ist ja immer so die Summe aller Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben und deswegen bin ich so, wie ich bin.
Umgekehrt, hat denn der Sport dir auch irgendwas zu verdanken? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, man soll sich da nicht so wichtig nehmen. Also ich mache mir da wenig Gedanken drüber. Natürlich bin ich in einer Phase gesprungen oder war mit dem Sven Hannawald zusammen in einer Phase aktiv, wo das Skispringen wahnsinnig viel geboomt hat. Da haben wir sicherlich unseren Teil dazu beigetragen und ich hoffe, dass wir auch viele junge Springer begeistern konnten und dazu animieren konnten, den tollen Sport auszuüben. Aber ansonsten mache ich mir da keine Gedanken drüber, was ich jetzt für eine Wirkung hatte auf den Sport oder für den Sport.
Wie Martin Schmidt zu dem wurde, der er heute ist, das fasst jetzt zumindest in Teilen die Kollegin Birgit Hasselbusch mal für uns zusammen. Fest steht jedenfalls, während andere dem Gold ein Leben lang oft hinterherlaufen, wurde er sozusagen direkt ins Gold hineingeboren. Und bitte.
Das Haus der Schmidts in Villingen-Schwenningen war ein Eldorado für den kleinen Martin. Auf dem Dachboden hatte der Vater eine Turnhalle mit Matten, Barren und Ringen aufgebaut. Im Garten gab es eine Minisprungschanze. Mit 3 Jahren stand Martin zum ersten Mal auf Skiern. Mit 6 sprang er todesmutig eine richtige Schanze hinab. Sein älterer Bruder Thomas, ein nordischer Kombinierer, hat ihn auf den Geschmack gebracht. Haltungsnoten 1A, Noten in der Schule, eher unauffällig, meldete sich nie. Später bei seinen Studiengängen in Köln und Leipzig Martin Schmidt jedes Mal top of the class, der Beste. Hoch hinaus also wie beim Skispringen. Mit 28 Weltcup-Erfolgen, zweimal Gesamtweltcup-Sieger, viermal Weltmeister, mit der Mannschaft bei Olympia zweimal Silber und einmal Gold in Salt Lake City. Ein Teamplayer ist Martin Schmidt, der gemeinsam mit Sven Hannawald das Skispringen richtig bekannt gemacht hat. In Sachen Rivalität meint Martin, ich lege viel Wert auf Gerechtigkeit. Es ging immer vernünftig zu, man sei nie handgreiflich geworden. Auch nicht, als etliche Liebesbriefe im eigens eingerichteten Raum für Fanpost anflogen. Irre Geschenke wie gebastelte Skisprungschanzen aus Marzipan und Schokolade. Harald Schmidt sagte mal über Martin Schmidt, viele Mädchen wollen mit ihm jetzt den V-Stil üben. Ein Schwiegermuttertraum, dessen größter privater Erfolg ist, seine Frau kennengelernt zu haben. Mit Andrea hatte zwei Kinder, Leonard und Johanna, 3 und 5, und in starker Konkurrenz zum Vater steht Feuerwehrmann Sam. Fernsehmann Martin bei Eurosport gibt es seit 2014. Sein erster selbstironischer Kommentar damals wegen seines badischen Dialekts, na hoffentlich werde ich nicht untertitelt. Ein Highlight, als Experte über den Medaillenregen der Kollegen zu berichten, mit denen er selbst noch im Team war. Oder aber nach einer Wettkampfabsage wegen heftiger Winde vor der Kamera zu improvisieren. Und was geht einem so hinterher durch den Kopf, nachdem in Innsbruck ein gelöster Ski mit Affengeschwindigkeit einem knapp am Kopf vorbeigerauscht ist? Martin versucht einfach aus jeder Situation das Beste zu machen, ruht in sich. Daher auch ein guter DSV-Talentscout. Die Karriere nach der Karriere? Er engagiert sich ehrenamtlich für eine Krebsnachsorgeklinik, hat zudem gemeinsam mit seinem Manager und dem einstigen Skisprungkonkurrenten Simon Ammann eine Agentur für Sportmarketing gegründet. Zauberhaft, dass beide als Harry Potter-Doubles durchgehen könnten. Seine Idole, der Bruder, Martin Nieken, Dieter Thoma und ja, meint Martin Schmidt fast beiläufig, zu Hause in Freiburg laufe er auch schon mal einem anderen Bundesadler, Jogi Löw, über den Weg. Ein weiterer Beweis, dass dieser Top-Skispringer absolut auf dem Boden geblieben ist.
Also dieses Bild finde ich sehr, sehr schön. Ich stell mir das gerade vor. Freiburg, Sonnenschein, diese beschauliche Stadt, Drogeriemark, Martin Schmidt, bepackt mit Klopapier, Windeln, Feuchttüchern, stolpert vor dem Regal für Gesichtscreme natürlich in einen gewohnt nachdenklichen Jogi Löw. So war's, stimmt's? Genau so muss es gewesen sein.
So war es nicht ganz.
Ah, wie war's denn?
Es könnte natürlich so sein. Beim Essen, das letzte Mal.
Okay.
Oder mal im Stadion.
Ist Joachim Löw für dich in irgendeiner Form ein Vorbild?
Ja, es ist natürlich Wahnsinn, wie er den deutschen Fußball geprägt hat in den letzten Jahren oder seit 15 Jahren. Also es ist schon enorm, was er für Spuren hinterlassen hat und wie er immer wieder schafft, sage ich mal, die Mannschaft auf Top-Niveau zu halten. Und ja, schon sehr, sehr beeindruckend. Und eben, also ich glaube, bei ihm spricht einfach die Leidenschaft und für den Sport, für den Fußball und eben sehr sympathisch. Und ja, ich glaube, der Fußball hat ihm tatsächlich sehr viel zu verdanken.
Hintergrund der Frage war natürlich das Stichwort Bundestrainer. Ist es ein Fernziel für dich? Natürlich nicht im Fußball, sondern im Skisprung, auch klar.
Ja, Fußball ist schwierig. Im Skispringen, ja, mal gucken. Also natürlich hat der Trainerjob einen wahnsinnigen Reiz, aber es ist auch eine gewaltige Aufgabe und dem bin ich mir bewusst. Und ich habe jetzt das nicht als erstes Karriereziel. Ich habe andere Aufgaben im Moment, die mich sehr erfüllen und Bundestrainerjob, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen älter werden. Und im Moment jetzt auch mit zwei kleinen Kindern daheim, da wäre ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel unterwegs. Und da könnte ich nicht, sage ich mal, das reinbringen, was man reinbringen müsste in der Position.
Aktuell bist du ja beim DSV als Talentscout unterwegs für die Altersgruppe 15 bis 17. Gib uns mal so ein paar Tipps, beziehungsweise den jungen, ambitionierten Springern. Was muss ein guter Skispringer mitbringen? Oder was muss ein junger Skispringer mitbringen, um mal ein guter zu werden? Ein richtig guter?
Ja, natürlich braucht man gewisse körperliche Voraussetzungen im Skispringen, die sich auf der einen Seite natürlich auch noch entwickeln, gerade in dem Altersbereich. Da ist man ja noch lange nicht am Ziel, sondern da bereitet man vieles vor. Im körperlichen Bereich, man muss im Skispringen sollte man sehr sprungkräftig sein, also gute Dynamik in Absprung legen können. Ein bisschen Mut braucht man für die ganze Geschichte, ein gutes Körpergefühl. Und ja, man darf nicht zu schwer sein. Das ist, im Skispringen war früher so, es wird immer so bleiben, man bewegt sich in der Luft. Wenn man ein bisschen leichter ist, tut man sich auch leichter. Und deswegen ist das schon nach wie vor auch eine entscheidende Komponente. Und man muss da, glaube ich, auch relativ früh sehr gezielt trainieren und auch gucken, dass man nicht zu viel Muskulatur aufbaut, dass man aber trotzdem sich athletisch weiterentwickelt. Und das ist nicht sicherlich nicht so einfach. Aber Skispringen bietet einfach sehr viel. Also auch das Training ist sehr abwechslungsreich. Man macht viel im koordinativen Bereich und ist sehr vielseitig. Und deswegen ist gerade in dem Alter einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man Spaß an dem hat, was man tut. Und ich glaube, Skispringen ist ein Sport, der sehr viel Spaß macht.
Wie wichtig sind Idole, also Menschen, zu denen man aufschaut, die man als beispielhaft empfindet, denen man nacheifern, nachstreben kann und will?
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so eine Orientierung hat und dass man so ein, wenn man ein Idol hat, hat man ja gleichzeitig auch irgendwo ein Ziel. Also man will ja so ein bisschen so sein wie das Idol und man eifert dem Ganzen oder dem Sportler dann auch irgendwo hinterher und es ist auch Motivation und ich glaube, aus so einer starken Identifikation mit jemand kann auch viel erwachsen. Also ich habe mir dann, man muss natürlich immer, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und man ist natürlich gut beraten, dass man sich möglichst die Stärken abguckt und nicht einen anderen 1:1 kopiert und irgendwann muss man sich natürlich auch selber weiterentwickeln und irgendwo seinen eigenen Weg gehen und das ist. Aber ich glaube, man lernt nie aus im Sport, auch im höheren Sportleralter kann man dann noch von anderen lernen. Man kann auch manchmal von jüngeren Sportlern lernen. Und aber bei aller Konzentration auf sich, auf der eigene Weg, ist trotzdem wichtig, dass man auch mal über den Tellerrand hinaus guckt und eben Idole können schon wichtig sein.
Hast du ja immer gemacht, über den Tellerrand hinaus geblickt. Als deine sportlichen Vorbilder hast du angegeben Matti Nykänen und Dieter Thoma. Und von dem haben wir natürlich ein kleines Statement zu dir eingeholt.
Also, dass der Martin natürlich ein absoluter Experte ist in Sachen Skispringen, das brauche ich nicht erklären. Das ist klar, denn er hat ja nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch eine sehr lange Karriere hinter sich und ganz viel Erfahrung gesammelt. Die nutzt er natürlich für seine Analysen, klar. Skispringen entwickelt sich aber weiter, wie alles im Leben. Und auch Martin hat sich weiterentwickelt, immer sehr nahe am Sportler und am Trainer dran geblieben. Und so kann er natürlich dem Zuschauer das so gut vermitteln, dass alle auch Spaß dran haben. Denn er ist auch als Mensch wahnsinnig gereift. Und ich verstehe mich mit ihm super. Dafür bin ich sehr dankbar, denn typisch schwarzwälderisch ist er auf dem Boden geblieben, immer authentisch, immer sehr detailverliebt, detailgetreu geblieben. Und ja, manchmal ist es halt sehr, sehr lustig mit ihm, denn er diskutiert so gerne. Und er ist ein bisschen andersdenkend und versucht, der Sache auf den Grund zu gehen aus verschiedenen Perspektiven. Aber nur so kommen wir auch weiter. Von daher bin ich sehr dankbar, dass er im Skispringen treu geblieben ist und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Winter wieder.
Ja, Martin, dein Idol voll des Lobes über dich, reif, authentisch, detailverliebt und andersdenkend. Was meint er denn damit?
Ja, das habe ich mir von ihm abguckt, ganz klar. Ja, Dieter war auch früher schon immer einer, der Dinge hinterfragt hat und ja, ich glaube, das hat ihn weitergebracht und er hatte auch eine sehr beeindruckende Karriere, hatte oft auch mit Verletzungen zu kämpfen und sonst wäre er noch erfolgreicher geworden, war ein unglaublich guter, begabter Skispringer, ein harter Arbeiter und eben er hat mich zu Beginn meiner Karriere, eben durfte ich noch mit ihm in der Mannschaft sein und ich habe extrem viel von ihm gelernt und habe natürlich als junger Sportler zu ihm aufgeguckt und eben habe extrem viel von ihm gelernt, einfach wie man sich in der Welt bewegt, was es alles braucht, um erfolgreich zu sein. Und so die Akribie tagtäglich so ins Training reinzubringen, auch wie man sich dann auf einen Wettkampf vorbereitet, auf ein Großereignis vorbereitet, dass man da einfach nochmal ein paar Prozent mehr rauskitzelt und sich selber optimiert. Das waren alles Dinge, die Dieter extrem gut beherrscht hat. Und da konnte ich mir als junger Sportler viel abgucken, wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass er da auch keine Geheimnisse draus gemacht hat, sondern er hat auch gern so sein Wissen und seine Erfahrungen mit mir oder mit mir als jungen Sportler geteilt und hat mir da wirklich geholfen.
Aber dieses Andersdenken, meint er damit, dass du irgendwie ein Querkopf bist?
Nö, aber ich habe schon meine eigene Meinung. Also ich habe, glaube ich, eine starke eigene Meinung. Ich mache mir immer ein Bild von der Situation und glaube nicht alles sofort, was vielleicht gesagt wird. Also wenn es richtig ist, glaube ich schon. Aber ich hinterfrage auch die Dinge und versuche auch Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und da ist einfach zwangsläufig so, dass man auch mal eine andere Meinung hat, wie beispielsweise jetzt auch ein Trainer. Das ist ganz, ganz normal. Aber dann diskutiert man es aus und kommt im Idealfall einen Schritt weiter. Und da sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr ähnlich.
Ja, also ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass du vielleicht wenigstens Verschwörungstheoretiker bist oder Ähnliches, weil egal, mit wem man über dich spricht, Martin, es sagen immer alle, der Martin, der ist intelligent, der ist eloquent, der ist super nett, humorvoll ist er auch noch. Und das ist für Otto Normalverbraucher wie mich natürlich fast schon ein bisschen frustrierend. Hast du überhaupt keine Fehler?
Ich glaube, jeder hat irgendwo Fehler, aber ich bin grundsätzlich ganz, ganz zufrieden, so wie ich bin, sonst würde ich irgendwas anders machen oder anders machen wollen. Und eben jeder hat Stärken, jeder hat irgendwo Schwächen und das ist, glaube ich, ganz normal.
Was sagen denn deine Frau und deine Kinder? Was nervt die denn an dir manchmal?
Was die nervt an mir?
An dir?
Vielleicht, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dass ich dann keinen Blick mehr nach links und rechts habe, sondern dass ich dann sehr schnell sehr im Tunnel bin.
Ja. Beispielsweise. Nein, immerhin etwas.
Und dann nur schwer ansprechbar bin.
Und manchmal rede ich
ja auch. Manchmal rede ich auch ein bisschen zu wenig, vielleicht.
Also bis jetzt finde ich es gut. Du redest genau richtig. Okay. Wir hatten es über Matti Nykänen. Der hatte ja in der Tat auch eine dunkle Seite. Der war nicht nur ein absolutes Skisprung-Genie, sondern hat eben auch dieses Lotter- und Lasterleben sehr genossen. Diese dunkle Seite, weil du ihn ja auch als Vorbild angibst, fasziniert die dich dann auch so ein bisschen?
Weniger, also es war sicherlich bei ihm eher tragisch, sag ich mal so, so seinen Lebensverlauf und er war aber einfach ein unglaublicher Skispringer. Er hat eben so in den 80ern, wo ich so mit dem Skispringen begonnen habe, hat er das Geschehen wirklich dominiert und eben war dann oftmals dann noch so ein, natürlich das Duell mit Jens Weißflog, also das waren so die zwei wirklich Ausnahme-Skispringer auch in der Geschichte des Skispringens. Also die stehen schon einfach ganz, ganz oben, wenn man von besten Springern aller Zeiten redet. Und die haben sich duelliert. Das hat mich natürlich geprägt in meiner Jugend oder wo ich angefangen habe als Springer. Und da hat man als Kind, hinterfragt man nicht, was ist der, was macht der sonst noch? Jetzt mit Eskapaden, das spielt keine Rolle. Man bewundert den, weil er ein toller Sportler ist und weil er toll Skispringt. Und da hat er einfach außergewöhnliche Fähigkeiten gehabt, hatte, sage ich mal, einfach Probleme im Leben, hat, glaube ich, so extrem, wie er für den Sport gelebt hat, wie er so die Härte gegen sich selber im Training und alles, was dazugehört, so extrem war er halt auch abseits der Schanze und das hat dann, sage ich mal, im normalen Leben einfach nicht funktioniert, so tragisch wie das ist.
Wie warst du denn als Jugendlicher, als du noch nicht so tief gesteckt hast im Leistungssport? Gab es das da für dich auch mal irgendwie ausgehen, wie man so schön sagt, die Sau rauslassen, Mädels kennenlernen, einen über den Durst trinken?
Ja, also natürlich ist man auch mal weggegangen. Also ich hatte trotz sportlicher Karriere, glaube ich, eine schöne Jugend und habe da auch nichts vermisst. Aber natürlich ist man nicht ganz so frei wie jetzt andere in der Schule beispielsweise. Und ich habe früh schon gewusst, dass ich einfach in dem Sport zu was kommen will. Und das sind einfach gewisse Dinge notwendig und eine gewisse Disziplin braucht man einfach. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Heißt aber eben, wie gesagt, nicht, dass man total spaßfrei leben muss, sondern man kann schon auch mal Spaß haben und kann auch mal abends weggehen, aber man muss halt wissen, wann und auch wie lang und wie viel und eben alles zu seiner Zeit und alles in Maßen und dann kommt man da auch ganz, ganz gut durch.
Also, Martin Schmidt, zumindest gelegentlich Partyhengst und gelegentlich
oh ja, das,
auch.
Das weiß ich nicht.
Naja, gelegentlich. Also, worauf ich hinaus will, ist ja, auch was ganz anderes. Ja, du hast mal Party gemacht, jedenfalls. Was du auch gemacht hast, das hat uns Sven Hannawald erzählt, du hast Partys verhindert. Bitte sehr, hör mal rein.
Klar, nach so einer langen Zeit gibt es natürlich auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen und für mich natürlich immer präsent, Skifliegen Blanitzer am Ende einer Saison, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, wir lagen am Abend im Bett. Blanitzer muss man wissen, dass relativ früh die Windturbine angeht, somit ist alles immer früher angesetzt als normal und ja, wir waren im Hotel, wo leider dann auch immer die Großbusse ankamen und natürlich dann eben auch die Touristen genächtigt haben, bevor sie dann irgendwann mal an die Schanze gegangen sind. Wir lagen im Bett, in der Bar war natürlich dann Vollalarm, wir haben jedes Lied mitbekommen, gefühlt lagen wir mit unserem Bett vor den Boxen und da geht es eine Weile, auf jeden Fall fliegt da eine Bettdecke, es wird hektisch eine Hose angezogen, die Tür geht auf und wird geknallt, also Martin ging raus aus dem Zimmer, ich habe gedacht, was macht er denn jetzt? Auf jeden Fall höre ich die Musik, spielt, auf einmal ist Ruhe. Dann geht es eine Weile, Martin kommt wieder zurück, macht die Tür normal zu, zieht sich normal die Hose aus, legt sich normal ins Bett und deckt sich normal zu. Und dann frage ich Martin, was hast du jetzt gemacht? Dachte, er hat jetzt vielleicht mit der Rezeption gesprochen und die haben dann irgendwo versucht, da irgendwo einen Weg zu finden. Nee, hat gesagt, er hat den Stecker gezogen. Und das ist natürlich dann auch Martin, wenn er was möchte. Und er sagt ja dann immer, dass ich auch ehrgeizig bin oder ich der Ehrgeiz pur bin. Er hat genauso einen Ehrgeiz, er zeigt bloß nicht. Und an der Situation weiß ich einfach, ihm war der Wettkampf am nächsten Tag ultra wichtig. Er wollte ausgeruht sein. Und dementsprechend bläst er dann einfach mal eine Veranstaltung vom Gefühl. Ich denke mal, in die Bar passen 50 Leute. Bläst er einfach mal von der einen Sekunde auf der anderen ab. Und das ist eben auch Martin. Und dementsprechend war das immer, ja, das sind einfach Momente, die bleiben hängen. Die sind ultra lustig. Nichtsdestotrotz war natürlich auch der Erfolg wichtig. Und den hatte Martin natürlich extrem.
Martin, wir sind froh, dass du dir wenigstens eine Hose gezogen hast, bevor du da runtergegangen bist. B, dein Idol Martin Nykänen, der hätte natürlich mitgefeiert, ja, das ist auch klar. Du hast hingegen den Stecker gezogen. Hat sich denn die Aktion wenigstens gelohnt? Erinnerst du dich, wie viel du geworden bist bei dem Springen am nächsten Tag?
Ja, das hat sich schon gelohnt. Also ich glaube, das müsste 2001 gewesen sein, Saisonfinale im Planitzer und wenn mich nicht alles täuscht. Und da ging es noch um Skiflug-Weltcup gegen Adam Malisch und das konnte ich dann wirklich gewinnen. Also die Aktion hat sich gelohnt und ganz grundsätzlich war es einfach so eine Sache. Einfach Skifliegen ist ja was Besonderes, ist auch nicht ganz ungefährlich und man will schon
nicht so wie Skispringen
eine Sache sein. Ja, genau. Und will gut vorbereitet sein und wenn man nachts nicht schlafen kann, ist das halt ärgerlich. Und dann habe ich an irgendeinem Punkt habe ich keinen anderen Weg gesehen und habe dann einfach einen Stecker gezogen und das hat dann funktioniert.
Hast du denn dann wenigstens am Abend des Sieges den Stecker auch wieder reingesteckt und da selbst gefeiert? Oder seid ihr gleich wieder abgerissen?
Nein, es war glaube ich, äh, es, es war, glaube ich, so, dass ihr dann, dass man dann die Musik, dass sie wirklich leise waren und es gab dann, nachdem ich das gemacht habe, gab es noch eine, also kurze Diskussion und dann war die Musik ganz leise, aber dann nicht mehr hörbar bei uns im Zimmer.
Mit Sven Hannawald verbindet dich eine lange gemeinsame Zeit im Skispringen. Wie wichtig war es, so einen Ausnahmespringer in der eigenen Mannschaft zu haben?
Er war extrem wichtig. Also ich glaube, das war unsere beiden Karrieren wären ohne den anderen in der Form wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil wir uns einfach gegenseitig auch im tagtäglichen Training gepusht haben und immer eine Orientierung hatten und immer einen Antrieb hatten, besser zu werden. Und es gab ja immer Teilbereiche, sag ich mal, wo mal der eine stärker ist oder wo der andere stärker ist. Und da guckt man natürlich, wie man da rankommt im jeweiligen Bereich. Und deswegen haben wir da, glaube ich, schon sehr voneinander profitiert. Und wir hatten ja erst eben 4 Jahre älter wie ich, aber trotzdem hat man so einen relativ parallelen Karriereverlauf. Wir waren dann zusammen erst in der B-Mannschaft und das war auch noch eine Phase, weil wir es vorher hatten, da waren wir auch manchmal noch ein bisschen unterwegs abends, zusammen noch mit meinem Bruder und hatten da auch eine ganz, ganz gute Zeit. Übrigens, weil es vorher falsch war, Thorsten heißt mein Bruder, wurde vorher zum Thomas gemacht, ist natürlich der Thorsten. Und eben, wir hatten da eine gute Zeit, aber wussten schon immer, worauf es ankommt im Sport und waren dann sehr akribisch im Training. Und wie ich es gerade erzählt habe, haben wir uns dann gegenseitig gepusht und haben so die Karriereschritte dann nacheinander absolviert. Er hat dann 98 so einen großen Durchbruch gehabt mit seinem ersten Weltcup-Sieg, zweiter bei der Skiflug-WM, zweiter Tournee, Gesamtwertung. Und das war für mich auch so ein Signal, hey, Wahnsinn, das geht ja, also man kann da ja rankommen. Also bis dahin war so Weltspitze gefühlt schon noch weit weg. Wir hatten so einen Dieter noch in der Trainingsgruppe und es war schon immer so, puh, da irgendwann mal rankommen. Und hat der Sven den Schritt gemacht und es war für mich auch eine wahnsinnige Motivation, da auch ranzukommen. Und im Jahr drauf ist es mir gelungen mit meinen ersten Weltcup-Siegen.
Aber wie schafft man das? Also das ist ja dann schon so ein Spannungsverhältnis, Freund, Mannschaftskamerad, aber eben auch Gegner. Wie kriegt man das unter einen Hut?
Ja, ich glaube, wir haben es ganz, ganz gut geschafft. Also es gibt natürlich, Phasen, wo der eine mal enttäuscht ist und wo es nicht läuft. Und das haben wir, glaube ich, beide erlebt, dass es beim jeweils anderen gut lief und dass man selber so ein bisschen in einer Phase war, wo es einfach ein bisschen schwieriger war, wo es immer noch gut war, aber wo halt gewisse Dinge nicht hundertprozentig aufgegangen sind, wie es halt manchmal so ist im Sport, hatten aber auch beide Phasen, wo man zusammen gut waren, also wo wir zusammen auf dem Podium stehen durften, also jetzt beispielsweise in Ramsau bei der nordischen Ski-WM, wo wir 1 und 2 gemacht haben, oder 2002 in Harrachov bei der Skiflug-WM, wo wir auch 1 und 2 gemacht haben, und das sind halt so mit einem Teamkollegen, mit einem Freund, mit einem Kumpel, so einen Doppelsieg feiern zu können, das sind schon auch ganz, ganz besondere Momente und natürlich geht denn irgendwo, und ich glaube, das ist ganz normal, wenn man sich so zu einem Weltklasse-Sportler entwickelt, dann hat jeder auch ein bisschen einen anderen Weg und ein bisschen einen anderen Umgang mit so Drucksituationen und es ist halt jeder anders und jeder entwickelt so sein System und seine Art, so einen Tag zu gestalten und für den Sport zu leben, und da ist nicht mehr alles im Einklang, was aber nicht heißt, dass man sich nicht versteht, sondern man geht halt einfach sehr gezielt seinen Weg und hat nicht mehr in allen Bereichen halt Berührungspunkte.
Aber weil du gerade vom Doppelsieg sprichst, den man gemeinsam mit einem Mannschaftskameraden feiert, ist schon schöner dann, aber wenn man auf ganz oben steht, auch beim Doppelsieg.
Ja klar, aber das... Natürlich, wenn man die Chance hat zu gewinnen, ist man lieber Erster wie Zweiter. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, immer auch so gesehen, dass es einfach schwierig ist, überhaupt auf dem Podest zu stehen, und dass jede Medaille einfach ein Riesenerfolg ist. Und man weiß auch, ich glaube, Sven wusste, wie viel ich investiert habe für den Sport. Ich wusste, wie viel er investiert hat. Und das ist einfach enorm. Und da muss man dann einfach auch einen Hut ziehen und gratulieren. Und das haben wir auch immer gemacht. Also das war auch bei uns von den Trainern, damals mit Reinhard Hess als Bundestrainer, Henry Glass und Wolfgang Scheiert, unser langjähriger Heimtrainer, die haben das auch intern sehr, sehr gut moderiert. Und wir haben wir haben ja sehr viel gewonnen in der Phase. Und im Reinhard war es immer auch wichtig, dass da nicht Normalität aufkommt, dass man sich jetzt auch nicht an irgendwas gewöhnt, sondern dass man auch jeden Sieg zusammen mit der Mannschaft feiert. Und er hat immer, nach jedem Weltcup-Sieg hat er auch ein paar Flaschen Sekt organisiert und war es ihm wichtig, dass alle aus dem Team zusammen anstoßen. Und das war ganz wichtig und das waren so kleine, in Anführungszeichen, Teambuilding-Maßnahmen und wo man einfach so gemeinsam so was gefeiert hat, was vielleicht dann nur einer erreicht hat, aber wo doch irgendwo das ganze Team dahinter steht.
Klingt wahnsinnig harmonisch, glaube ich dir auch, absolut. Trotzdem, wie ist es denn, wenn man als Führender unten steht und der andere sitzt oben auf dem Balken? Denkt man dann nicht, ja, Hanni, komm, jetzt lass gut sein, mach ruhig irgendwie mal 30 Zentimeter weniger jetzt?
Ja, also wie gesagt, natürlich ist einem lieber, wenn man selber gewinnt. Das ist ja ganz klar. Also im Wettkampf ist man Konkurrent. Also da hat man natürlich den Ehrgeiz, selber ganz oben zu stehen. Und da spielt es in dem Moment auch keine Rolle, wer oben steht. Man hofft natürlich, dass der Teamkollege sich auch gut platziert, aber am liebsten steht man natürlich selber ganz oben. Das ist ja ganz normal. Dafür kämpft man ja das ganze Jahr und dafür lebt man ja extrem. Also das ist ja, man richtet ja alles wirklich auf den Sport aus, also das ganze Leben, also nicht nur das Training, sondern auch die Regenerationsphase, die Schlafphase. Also man ist da ja schon, lebt er ja schon extrem zielgerichtet für den Erfolg und deswegen, ja, ist einem natürlich auch lieber, wenn man selber ganz oben steht. Gibt's aber das weiß jeder. Das weiß jeder.
Ja, das ist ja auch normal. Ja. Das ist auch völlig normal, klar. Das ist auch nicht nur im Sport so. Ja, das ist ja im wahren Leben so. Jeder steht gerne an eins. Ja. Gibt es denn im Skispringen auch Psychospielchen in der Sportart, die ja so auf Konzentration aufgebaut ist?
Relativ wenig eigentlich. Also eigentlich verschwindend gering und vielleicht manchmal, wenn dann vielleicht unbewusst noch, also aber richtige Psychospielchen, jetzt gerade in der Wettkampfsituation eigentlich nicht. Man macht vielleicht mal so ein kleines Späßchen, wenn man weiß, man hat jetzt irgendwo einen Lehrgang oder ein Trainingscamp, wo man springt an der Schanze und kommt ein anderes Team, und guckt man natürlich schon, dass die Anlaufluken relativ weit unten sind, dass die anderen auch sehen, wie gut man ist. Und es ist so vielleicht ein bisschen was. Und da erlaubt man sich vielleicht auch mal einen Spaß eher jetzt mit dem Teamkollege. Das haben wir schon auch mal gemacht, dass wir im Biken mal ein bisschen weiter runtergesteckt haben, wo man eigentlich nicht springen kann, wo man aber hinterher doch sieht, dass es der eine oder andere noch versucht oder nicht so viel Spaß hat. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Also jetzt richtige Psychospielchen gibt es eigentlich nicht, weil das heißt eigentlich, wenn man sich mit einem anderen beschäftigt und versucht, einen anderen aus der Ruhe zu bringen, dann ist man ja selber nicht bei der Sache. Und wenn jemand irgendwas versucht in die Richtung, habe ich das für mich immer so gewertet, okay, wunderbar, der konzentriert sich nicht auf sich, schon Pluspunkt für mich. Und deswegen muss man auch sagen, es geht sehr fair zu im Skispringen, im Weltcup und sind alles eher auch ein bisschen nicht so extrem extrovertierte Leute, also alle relativ gelassen, würde ich sagen, und hab das selber nie so erlebt.
Also relativ wenig Raum für Dirty Talk im Skispringen. Was die Gelassenheit angeht, da nochmal zu Sven Hannawald, als der seinen Burnout hatte und dann aufgehört hat mit dem Skispringen, was hat das denn mit dir gemacht, als Mannschaftskamerad, als Freund?
Ja, das war schon eine, also man hat schon gemerkt so in der Saison, also damit hat man nicht gerechnet irgendwo, aber man hat schon gemerkt, dass wahnsinnig die 2004er Saison, dass die wahnsinnig an ihm nagt. Und er hatte aber auch schon früher mal so Phasen, er hat 2001 auch mal die Saison früher beendet, weil so der Akku leer war, und hat man 2004 so das Gefühl gehabt, da ist er, glaube ich, nach Salt Lake City ist er aus dem Weltcup raus. Und hat man das Gefühl gehabt, ja, das ist halt wieder so eine Sache, eher eine körperliche Geschichte, wo er einfach schlecht regeneriert und nicht mehr so ganz in die Spur kommt, auch ja, keine guten Ergebnisse hat und einfach sagt, okay, er beendet die Saison und macht ein paar Wochen Ruhe und im Frühjahr ist er wieder ganz normal beim Team dabei und in alter Stärke. Und man muss ja sehen, bei ihm nach 2001, wo er die Saison früher beendet hat und wo er auch die erste Trainingsperiode eigentlich ausgelassen hat und erst spät eigentlich ins Trainingsjahr, also mit der Mannschaft eingestiegen ist, hat er seine größte Saison gehabt mit einem Vierfach-Sieg bei der Vierschanzentournee. Und deswegen hat man eigentlich gedacht, okay, der wahrscheinlich kommt er wieder stärker zurück aus der Situation, und es war nicht so. Also und man hat es dann schon mitgekriegt, dass es doch eine ernstere Geschichte ist, und ja, das war dann schon irgendwo ein Schock und schade, dass er eigentlich nicht mehr einen Weg zurückfinden konnte.
Aber hat dir das auch Angst gemacht? Also Sven hat ja über auch deinen Ehrgeiz gesprochen, dass der mindestens so groß ist wie seiner. Hast du nicht in dieser Situation manchmal eben auch die Bedenken, oh, das könnte mir auch passieren, ich muss aufpassen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich wahrscheinlich ist das auch die Gefahr, dass man selber denkt, ja, das passiert schon nicht. Also ich habe das aber auch in der Phase auch nicht hinterfragt. Also ich hatte das Gefühl, dass ich, in der Phase lief es ja bei mir auch nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen ganz guten Umgang damit hatte und ganz gut damit umgehen konnte. Konnte es, glaube ich, auch ganz gut. Bin leider in der Phase auch nicht besser geworden im Skispringen, aber sage ich mal, vom Zugang her konnte ich, sage ich mal, mit den Misserfolgen ganz relativ gut umgehen und ohne dass es mich wahnsinnig belastet hat. Oder ohne dass es mich grundsätzlich belastet hat, so dass es ein Problem darstellen will.
Bleiben wir mal beim Thema Ehrgeiz. Du hast mit 6 mit dem Skispringen angefangen. War der Ehrgeiz von Anfang an da in dieser Ausprägung? War von Anfang an klar, in diesem Sport will ich was erreichen?
Ja, das war eher ein Traum. Also es war jetzt nicht realistisch, dass ich gesagt habe, okay, ich will da, ich habe da jetzt mit 6 jetzt schon einen Karriereweg. Ich habe einfach den Sport gemacht, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und vorher im Beitrag ist ja ein bisschen, erzählt worden, wir hatten ja daheim, mein Bruder und ich, wir hatten ja Wahnsinnsbedingungen, mein Papa hat viel für uns gemacht, dass wir jetzt Sport machen könnten, aber das war alles ohne den Hintergrund, dass wir jetzt mal Spitzensportler werden, sondern es war einfach das Ziel, dass wir einfach jetzt im sportlichen Bereich einfach eine breite Ausbildung haben, dass wir uns bewegen können, dass wir einfach viel lernen, und daraus ist dann was entstanden im sportlichen Bereich, und dass wir das Skispringen quält haben, war eigentlich auch eher ein Zufall. Und das hat für uns beide sehr gut funktioniert. Wir hatten Spaß dabei und wir haben eben da dann auch unseren Freundeskreis gehabt und haben so die einzelnen Kaderstufen durchlaufen und sind einfach dabei geblieben. Wir haben den Sport einfach weiter betrieben, natürlich mit einem Ehrgeiz, aber jetzt nicht so wahnsinnig. Ich hatte eigentlich als junger Sportler eigentlich eher das Image, ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen faul zu sein. Also ich habe im Training, wenn die anderen 6, 7 Sprünge gemacht haben, habe ich immer nach 4 Sprüngen aufgehört. Also ich bin immer, wenn ich mir das so im Rückblick so durch den Kopf gehen lasse, mein Papa hat der auch gearbeitet in der Zeit, ist ein Heimkommen vom Arbeiten, hat uns geschnappt, wieder ins Auto gesessen, wieder eine halbe Stunde fahren zum Training und dann macht der kleine Martin 4 Sprünge und danach sagt er, okay, mir reicht's. Und dann fährt man wieder ein.
Ja, aber wie hast du das kompensiert?
Ja, ich glaube, das war auch gut, dass man mich da machen lassen hat, dass man nicht gesagt hat, hey, du musst jetzt, wir müssen jetzt viele Sprünge machen, sondern für mich war das okay. Man musste damals, musste man an der Schanze halt alles laufen und ich war da ein bisschen lauffaul und das hat mir einfach dann nicht mehr Spaß gemacht. Also mit Lift hätte ich wahrscheinlich mehr Sprünge gemacht, aber ohne Lift jetzt mit Hochlaufen, das war einfach so. Mir haben dann 4 Sprünge gereicht. Ich habe mich darauf konzentriert und hatte nicht das Gefühl, nichts gemacht zu haben. Und ich habe mich trotzdem irgendwo weiterentwickelt und hatte dann, und ich glaube, das war das Gute, wo es dann wirklich ernst wurde, konnte ich zulegen. Und gerade so aus dem Jugendbereich raus, ebenso in die Trainingsgruppe, jetzt mit dem Sven, Dieter, Hans-Jörg Jäckle, Christoph Dufner unter der Leitung von Wolfgang Steyert gekommen bin, da war so eine entscheidende Karrierephase, da konnte ich zulegen und da hatte ich einfach viel, viel Energie und wusste, das wird jetzt ganz entscheidend und ich muss jetzt sicherlich Dinge machen oder wenn ich besser werden will wie andere, dann muss ich auch irgendwo mehr oder irgendwas besser machen wie andere und entsprechend viel habe ich dann in der Phase auch investiert, aber ich hatte auch die Energie dazu und wie gesagt, also es gibt, glaube ich, da auch kein Rezept, man darf jetzt auch nicht einem Jugendspringer sagen, mach wenig im Jugendbereich oder im Schülerbereich und dann wird das schon, sondern ich glaube, jeder hat so einen eigenen Weg und irgendwo muss man halt ab einem gewissen Punkt, muss man halt schon sehr zielgerichtet sein und sehr fokussiert sein, aber wichtig ist, dass einem bei dem, was man tut, auch die Freude bleibt und das wäre für mich in der Jugendphase, in der Schülerphase, glaube ich, eher ein Killer gewesen, wenn da jemand gesagt hätte, du musst jetzt aber.
Du bist deinen Weg gegangen und du bist ihn sehr lange gegangen. Also das fällt ja auf bei dir. Du hast mit 36 36 geworden, hast du erst deine Karriere beendet. Bist da hinten raus auch durch durchaus schwierige Zeiten gegangen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, warum eigentlich? Also warum hast du so lange an dem Skispringen festgehalten? Du hattest ja alles erreicht.
Ja, weil ich noch was für mich gesehen habe. Also ich wollte einfach weiter Skispringen. Ich hatte Spaß dran. Mir ist nie schwer gefallen, zum Training zu gehen, auch jetzt im Frühjahr irgendwie in den Kraftraum zu gehen. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Ich konnte mich immer dafür begeistern. Hatte auch, was das Körperliche angeht, auch im Herbst meiner Karriere wirklich sehr, sehr gute Werte. Also war da, sag ich mal, mit dem jungen Martin auf Augenhöhe. Also es war jetzt ganz und gar nicht so, dass ich da viel verloren hätte. Also ich glaube, meine Allzeit-Bestwerte, was Sprungkraft angeht, hatte ich mit 33 oder mit 32 und hatte ihn aber auch mit 35 war da nicht schlechter wie mit 22. Also und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn die körperlichen Voraussetzungen da sind, dann muss es doch möglich sein, da noch mitmischen zu können. Und zwar punktuell auch möglich. Ich hatte immer wieder kleinere Erfolgserlebnisse, wo ich auch gesehen habe, es kann noch funktionieren. Es hat am Ende jetzt nicht mehr im großen Stile geklappt, aber es war jetzt auch nicht ganz schlecht. Ich war jetzt in meiner vorletzten Saison war ich nochmal 10. in der Gesamtwertung bei der Vierschanzentournee. Das ist jetzt sicherlich nicht, wenn man jetzt die Erfolgsliste sieht, wird da jetzt keiner sagen, wow, da war er 10. nochmal, aber es war für mich ein toller Erfolg, weil ich einfach schwierigere Jahre hatte und ich habe dann nochmal gesehen, okay, so in der erweiterten Weltspitze kann ich schon noch mithalten und ich habe eben Einzelsprünge gehabt, wo ich schon gemerkt habe, wenn alles zusammenpasst, dann funktioniert mein Sprung schon, dann kann ich auch mit dem Besten noch mithalten. Die Sprünge kamen leider nicht in Serie und ich habe nicht mehr die Konstanz reingebracht, um auch so einen schwierigen Bewegungsablauf zu automatisieren und dann auf höchstem Niveau permanent abliefern zu können. Das ist mir nicht mehr gelungen, aber eben Einzelsprünge war es noch möglich und das war für mich okay.
Gehst du heute auch noch manchmal springen oder ist es abgehakt?
Ja, gar nicht. Gar nicht.
Das war's. Also keine Sprünge mehr für Martin Schmidt.
Nee, keine Sprünge mehr. Also ich habe wirklich meinen letzten Sprung in Garmisch-Partenkirchen 2014 gemacht und habe seither die Sprungski nicht mehr angezogen. Einmal noch im Windkanal, aber habe keinen Sprung mehr von der Schanze gemacht. Also war da recht konsequent.
Aber du könntest schon noch, oder? Die körperlichen Voraussetzungen, die bringst du schon noch mit.
Ja, ein bisschen schwerer bin ich geworden seit Karriereende. Also sind es jetzt nicht tragisch, halt 5-6 Kilo mehr ist ja beim Skispringer nicht so tragisch. Die verkraftet man ja ganz gut. Und deswegen wird es sicherlich auch noch funktionieren. Ich hatte auch mal, spaßhalber, stelle ich mich ja auch von Zeit zu Zeit mal auf die Kraftmessplatte drauf und mache da mal ein paar Sprünge. Oder wenn man mal so einen Hürdensprung macht, merke ich schon, also es ist jetzt nicht mehr Bestwert, aber es ist auch nicht so schlecht. Also ich hätte, glaube ich, noch ganz, ganz ordentliche Voraussetzungen zum Skispringen.
Die 5-6 Kilo mehr hast du übrigens auch nicht, weil du die Karriere beendet hast, sondern weil du Papa geworden bist. Weil man sagt ja, über jeden, der Papa wird, 6-7 Kilo gibt's oben drauf. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Größte Erfolge, größte Misserfolge in deiner sportlichen Karriere?
Ach, größte Erfolge, es ist immer schwer, was rauszustellen, weil jeder Wettkampf hat oder jeder Erfolg hat eine eigene Geschichte und hat was Besonderes. Für mich war immer ein ganz großes Ziel, Gesamtweltcup zu gewinnen. Und wo ich das erste Mal 1999 den Gesamtweltcup gewonnen habe, das war schon ein Traum, der dann in Erfüllung ging. Das war nicht einfach, am letzten Wochenende noch im Zweikampf mit Janne Ahonen. Und dazwischen war es schon so, ich hatte einige Wettkämpfe ausgelassen in der Saison und es war eigentlich fast schon nicht mehr möglich. Ich hatte, glaube ich, zwischenzeitlich 250 Punkte im Gesamtweltcup-Rückstand und konnte zum Ende der Saison doch noch, sag ich mal, zu meinen Gunsten entscheiden. Das war schon echt genial und das war mir immer wichtig. Also man träumt ja von viel, aber einfach sagen zu können, okay, ich bin dieses Jahr der beste Skispringer und ich bin momentan der beste Skispringer auf der Welt, das war immer ein großes Ziel und das bildet halt der Gesamtweltcup am besten ab.
Und die Misserfolge, die lassen wir jetzt einfach weg.
Wie war das?
Misserfolge, ja. Niederlagen, Pleiten, wie auch immer du es nennen willst, gab es im Leben von Martin Schmidt sportlich keine?
Ich glaube, die gab es zuhauf, oder? Also,
Was hat denn besonders wehgetan?
Ach, vieles. Also, jede Niederlage schmerzt. Also, da könnte ich ganz, ganz viel aufzählen. Die ganze 2004er-Saison war eine Katastrophe. Dann gab es mal kleine Lichtblicke. 2006 war bei Olympia jetzt auf der kleinen Schanze hatte ich keinen Einsatz und auch so verliefen die Olympischen Spiele einfach sehr, sehr schlecht. Also es waren schon so ein paar Sachen auch. 2009 hatte ich dann beispielsweise eine gute Saison, bin nochmal Vize-Weltmeister geworden mit 31 und dann steht eine Olympiasaison an und da ist halt eben leider, wo man eigentlich so das Gefühl hat, so jetzt nochmal zum Karriereende hin, nochmal großes Ereignis, habe extrem viel investiert in der Vorbereitung und habe da, glaube ich, auch körperlich ein bisschen den Bogen überspannt und war in der Saison dann einfach nicht mehr belastbar. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich schlecht regeneriere und körperlich einfach nicht so richtig in Schuss kommen und entsprechend haben sich auch die Ergebnisse nicht so eingestellt und hat man es irgendwie versucht, Richtung Olympia mit einem Sondertraining einfach noch zu retten und es war okay, aber es hat halt einfach nicht gereicht, weil das war schon extrem ärgerlich, weil ganz grundsätzlich von Fähigkeiten wäre es eigentlich, glaube ich, wirklich möglich gewesen mit der Vorgeschichte, aber es sind halt, im Sport muss halt vieles zusammenpassen, wenn es wirklich passen soll und das sind halt vielleicht ein paar Dinge, die nicht so laufen, man trifft vielleicht auch ein paar falsche Entscheidungen, ist vielleicht vom Kopf auch nicht so entspannt in so einer Phase. Jetzt gerade, man hat so Jahre, wo es nicht so läuft, habe viel gelitten, sage ich mal, dann sieht man wieder Land, ist wieder auf einem guten Weg, hat Erfolge, dann will man noch mal ein bisschen mehr und will es vielleicht ein bisschen zu sehr verkrampft, vielleicht ein bisschen und dann geht der Schuss nach hinten los und konnte dann trotzdem mit dem Team noch eine Mannschaftsmedaille gewinnen bei Olympia, aber so das Jahr, das war schon ein bisschen enttäuschend.
2014, wie gesagt, war dann endgültig Schluss für dich und seitdem fährst du ja dreigleisig. Also du bist für die DSV unterwegs, du hast gemeinsam mit Partnern eine Sportmarketing-Agentur und du bist für Eurosport als Experte im Einsatz und auch da kommst du ihm wieder nicht aus, diesem Sven Hannawald. Bitte sehr.
Ein extrem flacher Anlauf, ein komplett anderer Rhythmus beim Abspringen und die Chance auf einen ganz weiten Flug. Das ist das Finale der Verschanzentournee in Bischofshofen. Es waren anstrengende Tage. Die Springer sind müde, körperlich und mental. Doch der Druck ist weiter hoch. Und nun kommt die mit Abstand größte Umstellung auf der Tournee. Vom Springen in Innsbruck auf das Finale in Bischofshofen. Die Mega-Herausforderung. Der Anlauf in Innsbruck hat eine Neigung von 35 Grad, also 70% Gefälle. In Bischofshofen geht es nur mit 50% Gefälle nach unten. Für Skispringer ein riesiger Unterschied. Der Grund? Die gesamte Anlage wurde 1941 in die Natur gebaut und der Berg ist oben einfach nicht so steil. Dieser Charakter wurde bei allen Modernisierungen bewahrt.
Für mich war das so, als säße ich auf einer Torleiter eines Fußballfeldes und schaue aufs gegnerische Tor. So flach kam mir der Anlauf vor.
Normalerweise kann man sich beim Absprung auf sein Gefühl in den Oberschenkeln verlassen. Die Muskulatur ist wie eine Feder gespannt und der Athlet spürt genau. Jetzt kommt der Absprung.
Doch hier in Bischofshofen ist alles anders, weil der Anlauf fast keinen Radius zum Schanzentisch hat und der Springer dadurch fast keine Vorspannung in der Muskulatur spürt, muss er sich auf sein Auge verlassen. Die Chance für einen Fehler natürlich deutlich größer bei einer Absprunggeschwindigkeit von rund 90 km/h.
Bischofshofen ist die größte Schanze der Tournee und dementsprechend perfekt für weite Sprünge, wie hier 2019 von David Kubacki.
Der aktuelle Schanzenrekord beeindruckende 145 Meter. Mit so einem Hammersprung kann man das Gesamtergebnis nochmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Beim Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen.
Martin, wie ist es, sich da so selbst zu sehen?
Ganz okay.
Was macht denn den Reiz für dich aus, als Eurosport-Experte zu arbeiten?
Ja, erst einmal haben wir ein Wahnsinns-Team. Also mit dem Sven ist genial, aber eben auch alle, die sonst noch mitwirken, eben Matthias Bielek, der es kommentiert, Gerhard Leinenauer noch, der mit mir moderiert, oder bei WM dann die Birgit Nössing. Also wir haben da schon ein tolles Team und auch die ganzen Jungs, die die Beiträge machen, die hinter der Kamera sind, Regie machen. Also es ist einfach wirklich ein toller Zusammenhalt und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und Reiz macht es natürlich als ehemaliger Skispringer. Man lebt ja für den Sport. Also das ist ja schon eine große Leidenschaft. Und wenn man weiter in dem Sport aktiv sein kann, dann ist es einfach eine coole Sache. Also man fiebert natürlich gerade bei sowas wie Vierschanzentournee, da fiebert man natürlich besonders mit. Das ist schon dick angestrichen im Kalender und wenn man selber vor Ort sein darf, das Ganze aus einer anderen Perspektive miterlebt, man kann sich ja immer ganz gut in die Sportler reinversetzen und weiß so, was sie denken, was sie fühlen und das dann aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, das irgendwo dem Zuschauer versuchen näher zu bringen, das ist eine ganz schöne und reizvolle Aufgabe.
Gibt's aber auch Dinge, die dich da irgendwie nervös machen, also die du als schwierig empfindest in dem Job?
Die mich nervös machen? Nee, eigentlich. Nein, natürlich gibt's Dinge, also nervös wird man, wenn irgendwas technisch nicht klappt. Also wenn man irgendwas erklären soll und hat vielleicht ist vielleicht am Monitor Stromausfall und im schlimmsten Fall hat der Zuschauer Bild und du selber hast aber kein Bild und musst aber trotzdem was erklären und es darf natürlich niemand merken, dass du kein Bild hast und oder du hast auf einmal keinen Ton mehr, was jetzt wirklich eigentlich kaum passiert, also aber natürlich bei einer Live Geschichte passieren manchmal Dinge. Dann ist irgendwo 100 Meter weiter steigt einer auf ein Kabel und kann niemand was dafür. Also es passiert halt einfach. Das ist halt Freiluftsportart. Es wird alles für das Event aufgebaut und manchmal passieren halt so Dinge und dann wird's schwierig. Und mein allererster Einsatz als Experte, das war gleich so der Sprung ins kalte Wasser. Das war gleich ein Springen in Oberstdorf mit Schneefall und Verzögerung. Und man hat sich vorher so lang Gedanken gemacht, die Sendung alles durchstrukturiert, was man wann sagt, sich Notizen gemacht, eigentlich gut vorbereitet auf alles. Und dann eben schneit's bei der ersten Live-Sendung und alles ist dahinter und man muss die ganze Sendung nur improvisieren.
Da hast du bestimmt gleich ganz viel dabei gelernt. Du hattest ihn schon angesprochen. Gerhard Leinauer ist oft an deiner Seite bei den Eurosport-Skisprung-Übertragungen. Und natürlich hat auch der Leini was zu dir zu sagen gehabt.
Für mich ist es immer eine Ehre, mit Martin Schmidt zusammenzuarbeiten. Denn ja, er ist noch der Held meiner Jugend, also der reiferen Jugend, unser aller Held eigentlich. Denn Martin hat das Popstar-Image immer noch eigentlich, dass er damals ja hatte, das Skispringen populär gemacht. Es gab einen Hype um das Skispringen, eine Randsportart eigentlich. Und das war Martin mit seiner Aura, mit seinen Leistungen natürlich. Und das fand ich immer bewundernswert. Und jetzt darf ich neben ihm stehen bei den großen Events und bin echt noch ehrfürchtig. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber es ist in der Tat so. Naja, und zu den Events. Von Schanzen müssen wir immer eine halbe Stunde früher losgehen, der Martin und ich, denn es dauert. Mit Martin Schmidt auf eine Schanze zu gehen, zu einer Schanze zu gehen, dauert ewig, denn überall muss er stehen bleiben, Autogramme geben und das macht Martin mit einer engen Geduld. Das ist unglaublich. Da gibt es denn immer noch Leute in Deutschland, in Polen, in Tschechien, die noch kein Autogramm von Martin Schmidt haben. Es scheint wirklich so, dass es die immer noch gibt. Naja, es ist natürlich jetzt die Generation. Damals waren es die Mädels, die ja gekreischt haben. Martin! Die sind auch jetzt mit alt geworden. Und die sind natürlich etwas höflicher. Hallo Martin, können wir bitte Autogramm haben? Was neu dazugekommen ist, sind die Selfies. Und das ist eine neue Herausforderung für Martin, sich dann herzustellen und wirklich geduldig mit den Selfies. Und er ist geduldig. Das bewundere ich ja so an ihm. Bei jedem bleibt er stehen, muss dann natürlich noch Auskunft geben. Man will ja ein Expertengespräch. Also Respekt, weiter so. Und was ich noch bewundere, ist die Tatsache, oben auf dem Balken zu sitzen, auf einer Skisprungschanze, mit dem Blick nach unten und sich abzustoßen und zu springen. Ich finde das immer noch unglaublich. Wir waren jetzt in Oberstdorf, in Garmisch, auf der großen Olympiaschanze, auf dieser Dachlatte da gesessen, genannt Balken. Das war eine Dachlatte. Da sitzt du so frei und es geht los. Das ist die Spur. Also, ich würde es nicht machen, außer, naja, ich habe meinen Schirm dabei.
Ja, also der Hinweis natürlich an unsere Zuhörer, der gute Leini stand gerade kurz vorm Absprung beim Paragliding, als er dieses Video aufgenommen hat. Wenn ihr sehen wollt, dann gibt's den Podcast zum Podcast auf der Eurosport.de. Martin, der Leini hat erzählt, du bist da immer noch sehr beliebt beim weiblichen Geschlecht. Jetzt bist du ein verheirateter Mann. Was sagt denn deine Frau dazu?
Oh ja, das ist okay. Also sie weiß ja, dass sie sich auf mich verlassen kann. Und nein, also wir kommen da sehr gut zurecht, würde ich sagen. Und eben, also das passt schon.
Also keine großen Eifersüchteleien. Du bist jetzt 42. Da ist es vielleicht für so ein Lebensfazit ein bisschen früh, aber so ein Lebenszwischenfazit vielleicht. Das Leben von Martin Schmidt bis dahin zufriedenstellend?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super happy, habe eine tolle Frau, tolle Kinder, super Familie. Also ich bin total glücklich, kann jetzt auf eine tolle sportliche Karriere zurückblicken. Hätte ich als kleiner Junge wahrscheinlich mir nicht erträumen können, dass es so gut läuft. Und deswegen, wenn ich sehe, wo ich jetzt stehe, bin ich sehr, sehr zufrieden.
Martin, wie heißt es immer so schön? Es gibt badische und es gibt unsympathische. Buddisch bist du auf jeden Fall und du bist genauso sympathisch, wie alle immer sagen. Danke für dieses Gespräch.
Danke dir.
Und danke euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Alle, die nur gehört haben, sind herzlich eingeladen, auf eurosport.de vorbei zu klicken. Da gibt's den Podcast zum Podcast. Das war's für diesmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei den Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Bis dahin. Tschüss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.